Willkommen bei Auslandszeit, eurem Sprungbrett in ein spannendes Leben und Arbeiten jenseits der Heimat. Entdeckt in jeder Folge neue Wege, eure beruflichen Ziele grenzüberschreitend zu erreichen und taucht ein in Geschichten, die zeigen, wie Abenteuer und Karriere Hand in Hand gehen. Ob ihr Inspiration für den nächsten großen Schritt sucht oder praktische Ratschläge braucht, hier beginnt eure Reise ins Unbekannte. Lasst uns gemeinsam die Welt entdecken. Seid ihr bereit? Dann starten wir jetzt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Auslandszeit, dein Podcast, wenn es um das Thema Arbeiten und auch Reisen ins Ausland geht. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir wollen heute über die verschiedenen Arten von Auslandsaufenthalten sprechen. Und da begrüße ich recht herzlich den Matthias. Matthias, schön, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich. Hallo in die Runde.
Matthias, welche Arten von Auslandszeiten gibt es denn? Kannst du uns da mal aus deiner Sicht die, sagen wir mal, fünf wichtigsten nennen?
Ja, aus meiner Sicht wären das, und man kann ja darüber streiten, was die wichtigsten sind, aber aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall der Klassiker. Einmal Work and Travel. Das macht man mit dem sogenannten Working Holiday Visum, zum Beispiel in Australien, Neuseeland oder Kanada. Haben zu meiner Zeit, als ich Abi gemacht habe, auch schon viele Leute gemacht und ist heute auch immer noch der Fall. Insofern gibt es dieses Programm in Anführungszeichen schon lang. Andere Dinge wie zum Beispiel der Contract Job, das wäre der zweite Auslandsaufenthalt oder die Auslandsaufenthaltmöglichkeit, die ich nennen würde, die sind relativ neu. Zumindest noch nicht so bekannt wie Work and Travel, aber nicht weniger interessant. Contract Job bedeutet einmal, dass man schon vor dem Abflug in Deutschland einen Vertrag, also einen Contract in der Tasche hat und man genau weiß, wer will eigentlich mein Arbeitgeber. Und allermeistens ist es dann nicht so eine große Entfernung wie Australien oder Kanada, sondern eher so im europäischen Raum. Eine andere Sache, auch schon lange bekannt, wäre zum Beispiel Au-pair. Macht man in auch Ländern, in denen man sonst vielleicht kein Arbeitsvisum bekommt, sondern ein spezielles Visum eben nur für dieses eine Programm. Beim Au-pair geht es darum, dass man sich in einer Gastfamilie niederlässt, sag ich mal, und dann dort vor Ort für die Kinderbetreuung zuständig ist. Da wird man hin vermittelt, zum Beispiel in die USA, auch nach Kanada oder auch nach Großbritannien, dort, wo einfach die Einreise unter anderen Bedingungen eventuell schwieriger ist. Was gibt's noch? Freiwilligenarbeit ist sicherlich auch ein Auslandsaufenthalt, der interessant ist für viele Menschen. Wir haben ja alle in gewisser Weise eine soziale Ader, wollen uns gut einbringen und für das Gute in der Welt ein bisschen was tun. Freiwilligenarbeit ist da mal in ganz vielen Ländern vertreten. Da gibt es auch viele Organisationen, die einen dort vermitteln, zum Beispiel nach Afrika, Asien oder Lateinamerika. Ob das jetzt Umweltprojekte sind oder Bildungsprojekte oder. Da gibt es auch zig Möglichkeiten und Anbieter. Nummer 5 ist das Auslandspraktikum. Das ist auch wieder ein bisschen jobnäher. Heißt also, wenn ich mich interessiere für etwas, aber noch nicht so richtig Erfahrung darin habe und das möchte ich dann im Ausland vielleicht lernen oder ausbauen, dann kann ich mich auch für ein Auslandspraktikum bewerben. Auch hier geht es darum, dass man über eine Agentur zum Beispiel vermittelt wird in verschiedenen Länder. Das können auch Länder sein außerhalb der EU. Und dann wird man direkt in Kontakt mit dem Arbeitgeber gesetzt. Das kann im Marketing sein, in der Hotellerie oder in ganz anderen Feldern. Die Branchen sind da ganz, ganz breit gefasst. Und das ist meist unbezahlt. Man kriegt aber dafür dann etwas, woran man lernen und wachsen kann.
Jetzt sagst du also so, die Nummer 1 von allen Optionen ist wahrscheinlich noch Work and Travel, auch wenn wir da hören, dass das Thema Contract Job immer weiter am Vormarsch oder im Vormarsch ist. Wie siehst du denn bei Work and Travel die Vor- und Nachteile? Was würdest du da benennen wollen?
Ja, du beschreibst das gut. Ich glaube, also mein Gefühl sagt mir, wir haben auch eine Umfrage gemacht, da die bestätigt das. Viele Leute sind immer noch interessiert an Work and Travel. Das ist ja auch eine interessante Sache, definitiv. Hat aber auch Nachteile im Vergleich zu anderen Auslandsaufenthalten, zu anderen Möglichkeiten im Ausland zu arbeiten zum Beispiel. Ja, das hängt zum einen mal mit dem Visum zusammen. Es gibt Visabedingungen, die man erfüllen muss, um eben an dieses goldene Working Holiday Visum überhaupt ranzukommen in den Ländern. Australien, Neuseeland, Kanada nenne ich da immer. Das sind so die drei Top-Länder, die da in Frage kommen. Es gibt auch noch Working Holiday Visa für Singapur, Taiwan, Japan, alles Möglichkeiten. Aber die Top drei sind dann eben die vorher genannten Länder. Und das bedeutet schon viel Arbeit. Da muss man sich mit Behörden auseinandersetzen, endlos lange Anträge ausfüllen. Das Ganze kostet auch Geld. Also bis zu 350 Euro kann man dann schon mal für ein Visum auf den Tisch legen. Aber ja, es sind dann auch sehr spezielle Länder natürlich, bei denen man dann bis zu ein Jahr leben und arbeiten kann. Das ist der Vorteil, wenn man genau weiß, ich möchte ans andere Ende der Welt, dann kann man eben sowas auch erleben. Ne? Das ist ein Riesenvorteil, dass es so ein Visum überhaupt gibt. Ein anderer Nachteil wiederum ist, dass es mit relativ hohen Kosten verbunden ist, würde ich sagen. Einmal geht es natürlich darum, dass man ans andere Ende der Welt fliegt oder zumindest ein ganzes Stückchen weiter weg als nur Europa. Das bedeutet, dass man ja Flugkosten hat, die ja, nach Australien können die sich schon mal ja auf über 2.000 Euro summieren, je nachdem, ob man ein günstiges Angebot bekommt oder nicht oder wie kurzfristig das auch ist. Dann muss man auch noch finanzielle Nachweise leisten. Bedeutet, wenn ich am Flughafen ankomme, wird stichprobenartig auch mein Kontostand gecheckt. Ich muss also einen wenige Tage alten Ausdruck meines Kontoauszuges dabei haben. Das machen die deshalb, weil sie auch wissen wollen, dass man auch im Zweifel, wenn man gar keine Arbeit vor Ort findet, auch wieder ausreisen kann, also das Rückflugticket auch noch kaufen kann. Genau, denn meistens fliegt man ja mit einem Ticket hin und hat den Rückflug noch nicht gebucht. Das sind so Dinge, die man alle haben muss, damit man überhaupt Work and Travel starten kann zum Beispiel. Ja, das sind so die, glaube ich, Nachteile, dass es viele Kosten sind, viel Orga. Vorteil, es ist super spannend, in Australien oder einem anderen Land zu arbeiten, was halt sehr, sehr weit weg ist. Ja, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Man ist sehr flexibel. Man muss nicht direkt ab Tag 1 arbeiten, kann es, wenn man das hinkriegt. Man kann auch Arbeitgeber vor Ort wechseln. Da ist eine gewisse Flexibilität dabei. Und Work and Travel bedeutet ja auch arbeiten und reisen. Das heißt, das ist auch eine gute Mischung, die viele Leute suchen.
Wenn ich das richtig zusammenfasse oder für mich versuche klar zu bekommen, dann hat es natürlich auch ein bisschen was mit dem Typ Menschen zu tun. Ne? Der eine oder die eine sagt, mir geht's um ein spezielles Land, mir geht's ums Reisen, ne? Diesen Travel-Part in Work and Travel. Es gibt jetzt natürlich aber auch Menschen, die das Thema Work, also die Arbeit, ganz nach vorne stellen und sagen, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, aus verschiedenen Gründen, sei es für den Lebenslauf, sei es für meine Karriere, die ich vielleicht schon plane in einem Unternehmen, die aber nochmal sagen, geh vielleicht nochmal ins Ausland und so weiter. Was würdest du empfehlen, ist denn gerade für diese Menschen wichtig und richtig? Was ist der richtige Weg, wenn ich sage, der Job ist bei mir Prio Nummer 1?
Wenn man direkt mit einem Job starten will oder die Prio, der Fokus wirklich der Job sein sollte, dann ist ein Auslandsjob oder ein sogenannter Contract-Job schon auch die beste Wahl. Das bedeutet, hatte ich ja gerade schon angedeutet, man bewirbt sich von Deutschland aus auf eine Position in einem Unternehmen und hat den ganzen Bewerbungsprozess auch noch in Deutschland. Und wenn der Bewerbungsprozess erfolgreich beendet ist, steigt man in den Flieger und hat direkt vor Ort einen Job. Man kann natürlich ein bisschen eher anreisen, sodass man noch ein bisschen rumreisen kann und so weiter und so fort. Aber im Prinzip gibt es dann ein Startdatum, Tag X, wo der Job in dem Unternehmen beginnt. Ich habe die Sicherheit, dass ich dort auch starten kann und Geld verdiene. Das ist ein wichtiger Punkt bei vielen Leuten, die vielleicht eine gewisse Unsicherheit haben. Ist das was für mich oder wie lange brauche ich überhaupt für die Jobsuche, wenn ich ganz neu in dem Land bin. Hier bei dem Contract-Job steht das im Fokus, dass man einen Job hat, sich auch dementsprechend da versichern kann, dass man von Anfang an auch einen konstanten Geldfluss hat, damit man sich dort vor Ort finanzieren kann. Und ja, es gibt dann bestimmte Branchen, ja, Telekommunikationsbranche, Kundenservicebranche, das sind alles Bereiche, die häufig suchen, auch deutschsprachige Leute. Und da kann man ja sich natürlich weiterentwickeln, wenn man schon Erfahrungen in dem Bereich hat, aber man kann auch als totaler Quereinsteiger oder Neueinsteiger in einem Job dort starten. Da braucht man jetzt nicht die Vorerfahrung und man muss jetzt nicht die Karriereleiter schon ein Stück hochgestiegen sein, bevor man sich dort bewirbt.
Jetzt seid ihr ja mit der Initiative Auslandszeit seit vielen Jahren in dem Bereich Auslandsjobs, Auslandsreisen ja, zugange und habt da mächtige Erfahrungen bei dem Thema. Was würdest du denn sagen, ist denn so der aktuelle Trend bei den jungen Leuten? Was würdest du sagen, was ist da so die Nummer eins? Ändert sich da vielleicht gerade ein bisschen was? Worauf liegen die Werte?
Das ist vielleicht auch nur so ein Gefühl, was ich habe, aber ich würde schon sagen, dass der Trend von Work and Travel hin zu einem echten Job, also einem Contract-Job, geht mittlerweile. Ich glaube, die Zahlen sprechen immer noch eher für Work and Travel, wenn man sich anschaut, wie viele Leute ausreisen oder ein Working Holiday-Visum beantragen, sind das immer noch richtig viele Leute. Aber ja, die Interessenten, die sich zum Beispiel bei mir auch melden und im Gespräch sind, im Intro-Gespräch, die sagen, hey, ich habe das mit Work and Travel angeschaut, aber mir ist das zu viel Arbeit. Ich möchte jetzt auch relativ zügig schon los und nicht erst in 4-5 Monaten, sondern vielleicht in 4-5 Wochen. Da geht der Trend also hin, dass man relativ schnell sucht und unkompliziert etwas starten will. Und dann ist es eben der Contract-Job, der Auslandsjob, auf den man sich direkt bewirbt. Da hat man dann auch einen Arbeitgeber im Hintergrund, der an vielen Stellen hilft. Und ich meine zumindest zu fühlen, dass sich dahingehend schon viele Leute Gedanken machen und auch einen Contract-Job als Alternative zum Work-and-Travel sehen. Nichtsdestotrotz, es gibt sicherlich immer noch Leute, die gerne Work-and-Travel machen und das alles gerne organisieren und dann vor Ort ein Jahr, vielleicht auch 2 Jahre, wenn sie eine Visa-Extension bekommen, dann auch sind.
Wenn ich mich jetzt versuche, in jemanden hineinzuversetzen, der diese eingangs erwähnten 5 Optionen zur Verfügung hat, dann stellt sich für mich zum Beispiel die Frage nach einem Praktikum. Denke ich, okay, also ja, ich kann halt auch bezahlt werden für den Job, den ich mache. Oder jetzt Work and Travel, wie du schon gesagt hast, das muss ja über Monate hinweg geplant werden. Das heißt, ich kann schon verstehen, warum dieses Thema Contract Job so interessant ist, weil es ja diesen Wunsch erfüllt, zu sagen, ich komme ins Ausland. Ich glaube, das ist ja der Haupttreiber bei ganz vielen. Habe eine gewisse Sicherheit, habe Ruhe, bin aber auch schnell in der Thematik drin. Also ich kann das schon nachvollziehen. Jetzt stellt sich da mir die Frage, wieso gibt es das nicht schon seit 20 Jahren oder wieso ist es noch nicht die Nummer 1 beim Thema Auslandsaufenthalt? Wie kommt das? Weißt du das?
Viele Leute kannten diese Art von Job noch nicht. Ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, unsere Firma Auslandsjob Recruiting Solutions, auch die Initiative Auslandszeit GmbH, wir sind auch erst in den letzten Jahren dahin geschiftet, dass wir eben diese Art von Jobmatching, Jobvermittlung machen, weil da eben auch der Need seitens der Arbeitgeber immer höher wird, deutschsprachige Leute zu rekrutieren, sei es jetzt zum Beispiel in der Hotellerie oder in der Animation. Leute aus Deutschland gehen gerne urlauben und daher braucht man natürlich auch die entsprechenden Partner vor Ort. Das Thema Fachkräftemangel spielt auch in vielen anderen Ländern wie auch in Deutschland eine große Rolle. Das heißt, der richtige Painpunkt ist ja jetzt seit einigen Jahren erreicht, sodass man auch über Grenzen hinweg sucht nach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und ich glaube, das bedingt sich ein Stück weit. Die Arbeitgeber verlangen mehr nach deutschsprachigen oder nach gut ausgebildeten Leuten, teilweise auch, so dass ja wir jetzt auch als Agentur oder Informationsplattform dieses Thema ganz präsent machen, weil es, wie du gesagt hattest, eine einfache Lösung ist, sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer, die dann mal eben innerhalb von ein paar Wochen sich entscheiden können, ein halbes oder ganzes Jahr in Südeuropa zu sein oder ähnliches.
Das Thema Geld, Gehalt spielt ja mit Sicherheit auch eine Rolle. Das kann man nicht von der Hand weisen. Irgendwie muss das ja finanziert werden. Und es sind ja meistens jüngere Menschen, die dann auch nicht, sagen wir mal, ein Jahr irgendwie auf der hohen Kante haben. Wie läuft das denn? Geld verdienen muss ich, ne? Verdiene ich bei jedem Auslandsaufenthalt das Gleiche? Ist das anders? Kannst du uns da mal kurz abholen, bitte?
Ja, Geld spielt immer die große Rolle. Wenn man so etwas plant, macht man sich natürlich Gedanken, wie viel muss ich dafür ansparen oder geht das auch einfach so? Hier ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Es gibt Auslandsaufenthalte oder Auslandsjobs, wo ich kein Geld mitbringen muss. Ich verdiene ab Tag 1, wie im Contract-Job zum Beispiel. Dann ist das auch noch verknüpft mit einem sogenannten Relocation-Package. Ich kann dann davon ausgehen, dass ich am Ende des Monats so 800, 900 Euro netto übrig habe, die ich dann auch frei zur Verfügung habe. Und wichtig ist, ich muss vorher kein Geld mitbringen, um das Ganze überhaupt zu starten, weil mir zum Beispiel auch der Arbeitgeber hilft bei der Flugbuchung oder die ersten Monate in der Unterkunft finanziert werden. Bei anderen Auslandsaufenthalten oder Auslandszeiten, wie zum Beispiel Freiwilligenarbeit, ist es komplett anders. Freiwilligenarbeit wird meist vermittelt durch eine Agentur oder eine Organisation. Das bedeutet, wenn ich das jetzt zum Beispiel privat plane, wende ich mich an diese Agentur. Die Agentur hat einen Programmpreis, der geht manchmal bis in die 2000 Euro oder höher, je nachdem, was da inkludiert ist in diesem Paket. Die vermitteln einen dann in ein Sozial- oder Umweltprojekt und dann hat man vor Ort auch schon die erste Starthilfe, eine Unterkunft und so weiter, wird aber auch an der Stelle wieder nicht bezahlt, denn es ist ja freiwillige Arbeit. Da wird ein bisschen Geld verlangt. Man hat aber vor Ort wenig laufende Kosten. Das ist dann je nach Projekt auch ein kleines bisschen unterschiedlich. Aber der Gedanke bei Freiwilligenarbeit ist, ich gebe her etwas, als dass ich etwas nehme. Und ein Anteil der Gebühren, die diese Organisation verlangt, geht dann auch in das soziale Projekt zum Beispiel direkt rein. Ja, das gibt es auch. Work and Travel ist so eine Mischform. Wie gesagt, man muss ein bisschen Geld mitbringen. Erstmal würde ich das als Puffer bezeichnen. Denn wenn man ans andere Ende der Welt fliegt, würde ich mich immer sicherer fühlen, dass ich, wenn ich schon ein bisschen Geld auf der hohen Kante auf dem Konto hätte, wer weiß, was passiert, dann fühlt man sich immer ein bisschen sicherer, wenn da 3.500 Euro liegen, anstatt 7,50 Euro. Insofern muss man das da erstmal mitbringen. Man kann aber auch verdienen und auch recht gut verdienen. Mindestlohn in Australien ist ordentlich. Dazu muss aber gesagt werden, ich habe natürlich keine Jobgarantie. Ich starte erstmal vor Ort und muss das dann suchen. Das dauert mitunter dann einige Wochen, vielleicht auch Monate, bis ich meinen ersten richtigen Job habe. Und da geht es dann darum, wirklich vor Ort auch erstmal von dem finanziellen Kissen, was man sich gemacht hat, zu leben, bevor man dann so richtig etwas verdient. Also es ist ganz unterschiedlich, wirklich von 0 Euro, die du mitbringen musst, aber sofort dann auch in dem Job verdienen kannst, bis hin zu, ich bezahle für das Programm und verdiene vor Ort aber gar nichts. Ja, ganz unterschiedlich. Au-pair ist noch eine andere Sache. Da kriege ich ein kleines Taschengeld von einigen 100 Euro. Ich bin aber in der Gastfamilie zum Beispiel in den USA untergebracht, habe keine hohen Fixkosten und da reicht auch das Taschengeld aus. Die Organisation, die mich an die Gastfamilie vermittelt hat, bekommt dann auch etwas Geld für die Vermittlung. Das sind ja vielleicht mal rund 1.000 Euro oder so. Das sind also Dinge, die man sich schon leisten kann, wenn man eine gewisse Zeit im Voraus geplant hat oder die Eltern fragt, ob die was auslegen können oder so. Da geht das alles. Die einfachste, simpelste Lösung, wo man wirklich null Geld für braucht, ist ein Contract-Job.
Ist ja, was du sagst, nicht unbedingt was immer für jede oder für jeden. Wenn ich jetzt überlege, Australien, ich habe 3.000 Euro auf der hohen Kante. Ich kann mich jetzt an eine Zeit erinnern, wo ich jung war, wo ich wahrscheinlich auch Quatsch gemacht hätte. Ne? Irgendwie Tag 4 und die 3.000 Euro sind weg und ich blicke irgendwie so auf 5 Tickets von einem Fußballspieler oder irgendwie sowas und denke mir, okay, da hättest du wahrscheinlich noch 2-3 Jahre älter für sein müssen, um sowas zu machen. Das heißt, was ich jetzt versuche, so ein bisschen lapidar zu erzählen, da ist ja jeder Mensch einfach auch unterschiedlich und man braucht da ja auch ein gewisses Skillset, heißt das, glaube ich, Neudeutsch, ne? Soft Skills, Hard Skills. Was würdest du denn sagen, was muss man für den entsprechenden Auslandsaufenthalt so mitbringen an Soft und Hard Skills?
Grundsätzlich muss man offen für das sein, worauf man sich da einlässt. Wenn ich jetzt überhaupt gar nicht mit Geld umgehen kann, um das Beispiel mal aufzugreifen, dann habe ich es natürlich echt schwer mit dem relativ geringen Gehalt oder dem, was ich am Anfang gar nicht verdiene, in einem Work-and-Travel-Aufenthalt dann klarzukommen. Das heißt, man muss schon, ab Tag 1 im Ausland ist man für sich selbst zuständig. Da muss man erwachsen sein, würde ich mal sagen. Das heißt, ein bisschen verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen, die man hat. Natürlich gibt es auch immer dumme Dinge, die man kauft und die man eigentlich gar nicht braucht, ganz klar. Aber man muss schon wissen, was man will. Das muss gut geplant sein, ganz sicher. Und unabhängig davon, was man konkret macht, ich kann natürlich nicht ins Ausland gehen und dann nach 2 Tagen sagen, ich habe total Heimweh. Das sind dann schon so die Leute, die vielleicht nicht gut klarkommen. Also wer sich selber kennt und weiß, eigentlich habe ich mehr Angst vor diesem Schritt, als dass ich mich darauf freue. Das ist dann an der Stelle nicht das Richtige, würde ich sagen. Hard Skills, ja, eigentlich keine. Ich brauche jetzt keine guten Noten auf dem Abschlusszeugnis oder irgendein Zertifikat oder eine bestimmte Ausbildung. In ganz seltenen Fällen verlangen das Jobs auch. Wenn ich jetzt an Contract-Jobs zum Beispiel in Thailand denke, da sind die Einreisebedingungen von der Immigrationsbehörde schon recht streng. Da muss man was mitbringen. Aber in den allermeisten Fällen brauche ich jetzt kein Zertifikat, keine abgeschlossene Ausbildung, die ich da mitbringen muss. Ja, es gibt Visa-Voraussetzungen, wie zum Beispiel die in Thailand, dass man sowas vorlegen muss. Oder auch für Australien, wenn ich ein Working-Holiday-Visum beantrage, dann darf ich maximal 30 Jahre alt sein. Und ich muss auch einreisen vor meinem 31. Geburtstag. Das ist also eine ganz harte Beschränkung. Das ist jetzt kein Skill natürlich, aber das sollte man bedenken, wenn man so etwas macht. Ein Contract-Job auf der anderen Seite ist da flexibler. Wenn die Firma dich haben will, dann kannst du auch 34 sein, natürlich.
Einfach um dann nochmal einen gedanklichen Haken hinterzumachen, wie sieht's, ist auch kein Skill, aber eine Voraussetzung, wie sieht's aus mit einem polizeilichen Führungszeugnis und einer Schufa? Hat das in irgendeiner Form Einfluss? Also wenn ich beispielsweise was in meiner Akte stehen hätte, ist das ein K.O.-Kriterium?
Also für die allermeisten Dinge braucht man das nicht. Schufa, glaube ich, da ist mir kein Auslandsaufenthalt bekannt, wo man so etwas nachweisen muss. Polizeiliches Führungszeugnis muss man schon auch nachweisen. Zum Beispiel, wenn man in der Kinderbetreuung, in der Jugendbetreuung aktiv werden will. Also man muss schon im Au-pair-Bereich an die vermittelnde Agentur diese Nachweise geben. Wenn man dann wirklich was im polizeilichen Führungszeugnis hat, und es ist ja wirklich schwer, im polizeilichen Führungszeugnis einen Eintrag zu haben, dann könnte das Schwierigkeiten bringen. Genauso wie bei einem anderen Auslandsaufenthalt, der auch in den USA geht. Das wäre zum Beispiel Summercamp. Da ist man dann Camp Counselor in so einem Sommercamp für Jugendliche. Da wird das auch verlangt, ein polizeiliches Führungszeugnis. Auch das muss dann immer mit der Organisation kommuniziert werden. In den allermeisten Fällen muss man das einfach beantragen. Ich glaube, das geht einfach bei der Gemeinde oder bei der Kommune. Da besorgt man sich einen Termin und dann wird einem das ausgehändigt. Und bei 99,9% der Leuten ist es ja auch leer. Das ist also eine reine Formalie.
Ist so oder so, glaube ich, eine Empfehlung, die wir aussprechen können. Versucht bitte, dieses polizeiliche Führungszeugnis blank zu halten. Das ist, glaube ich, sowohl für den Auslandsaufenthalt als auch fürs allgemeine Leben immer ein guter Ratschlag. Matthias, du warst ja auch im Ausland, haben wir schon gehört, in, ich glaube, der ersten oder zweiten Podcast-Folge, auch da gerne nochmal der Hinweis, hört gerne mal in die ersten Folgen, wenn euch das Thema interessiert, denn wir versuchen euch hier in jeder Podcast-Folge maximal viele Hinweise für euren Auslandsaufenthalt zu geben und da gibt es vielleicht das eine oder andere kleine Nugget an Informationen auch in den vorherigen Folgen und wenn ihr schon dabei seid und euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung, damit auch andere Reiselustige und Auslandssuchende diesen Podcast hier finden. Aber Matthias, zurück zu dir. Du hast in Indien eine tolle Auslandszeit gehabt. So viel kann ich schon mal verraten. Was war das denn genau von diesen 5 Möglichkeiten, die du am Anfang genannt hast?
Das war die Kategorie Freiwilligenarbeit. Ich musste damals noch, ich war der letzte Jahrgang, der Zivildienst leisten musste, Zivildienst machen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt nicht im Altenheim hier vor Ort, im Nachbarort irgendwas machen, sondern was Besonderes. Und im Rahmen dessen war das auch möglich, einen sogenannten anderen Dienst im Ausland zu machen. Da habe ich mich informiert, einfach online und das Programm Weltwärts gefunden. Weltwärts ist ein staatliches Programm, was eben ja auch für Zivildienstleistende, aber auch sonstige Freiwillige ja Sozial- und Umwelt- und Bildungsprojekte vermittelt. Und so bin ich dann über diese Projektbörse auf das Bildungsprogramm in Indien gestoßen, Südindien. Ich habe mich da beworben. Und letztendlich gab es da ein staatliches Programm, war auf diesen Mindestsold, den man sowieso auch bekommt in Deutschland während des Zivildienst. Damit konnte man in Indien, das waren glaube ich 220 Euro, damit konnte man wunderbar leben in Indien. Kann man heute vielleicht auch noch, weiß nicht, ob man da eine Schippe drauflegen muss. Aber so habe ich das gemacht. Es war auch eine Organisation, mit der ich da gefahren bin. Das heißt, es wurde auch ein bisschen mir geholfen dabei, welches Visum brauche ich konkret. Aber da musste ich dann auch alleine zum Konsulat nach Frankfurt fahren, das alles abholen. Ich musste einen Flug buchen und so weiter und so fort. Das ist schon auch ein bisschen Orga, aber ich hatte immer im Hintergrund auch Leute, die ich fragen konnte, wenn ich dann nicht mehr weiter musste. Das war schon gut organisiert.
Was würdest du sagen, jetzt heute, ist ja jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre her, was hat es dir de facto gebracht, von dem du heute noch sagst, Gott sei Dank habe ich das gemacht?
Erstmal ist Indien ein wunderschönes Land. Ich habe mir damals Indien nicht ganz bewusst ausgesucht, sondern eher nach dem Projekt geschaut, wie ist die Projektbeschreibung und passt das zu mir. Aber letztendlich bin ich über das Projekt auch in Indien gelandet und liebe dieses Land heute noch. Ich war, glaube ich, bisher dreimal da, ja. Einmal eben mit dem Freiwilligendienst und zweimal danach. Es wird nie langweilig. Es hat total viele Gegensätze und so viele schöne Ecken. Das würde ich nie missen wollen, dass ich dieses Land so dann auch kennenlernen konnte. Nicht nur als Tourist, sondern eben als Resident dort vor Ort. Dass ich da eben auch eine Zeit lang gewohnt habe, ist, glaube ich, eine andere Qualität, als wenn man nur im Urlaub wäre, im Hotel oder so. Und das gilt, glaube ich, für alle Auslandsaufenthalte. Du bist vor Ort kein Tourist. Du hast vor Ort dein Leben. Du bekommst dort soziale Kontakte. Du wirst dort vernetzt sein. Und irgendwann fühlt sich wie Heimat. Und das ist so ein gutes Gefühl, glaube ich, für Leute, die eine gewisse Zeit ins Ausland wollen und vielleicht am Anfang vielleicht auch so ein Problem haben. Ich fühle mich hier noch nicht wohl. Ich bin noch nicht gesettelt. Aber das Gefühl kommt, auch wenn es ein ganz crazy Land ist, es kommt irgendwann und das ist definitiv so. Ja, und die ganzen Kontakte, die ich vor Ort hatte, wie gesagt, man lernt Leute kennen. Das sind Menschen, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Teilweise sind das alle andere Freiwillige, die auch aus Deutschland kommen oder aus anderen Ländern. Teilweise sind das Inderinnen und Inder, mit denen ich heute noch bei WhatsApp oder Facebook Kontakt habe. Das ist sehr schön, wenn man weiß, dass man Freunde auch auf ganz anderen Kontinenten hat.
Hört sich ja nach einer tollen Zeit an, obwohl es in Anführungszeichen nur dieser Freiwilligendienst war, der jetzt monetär gar nicht so interessant ist wie andere Optionen, die wir heute besprochen haben. Deshalb würde mich brennend interessieren, unterm Strich, kann man es vielleicht sagen überhaupt, gibt es eine Lösung? Ich stelle die Frage trotzdem, welche Auslandszeit ist die beste?
Welche Auslandszeit ist die beste? Ich habe jetzt Freiwilligendienst gemacht, das war schon gut, aber es war auch viel Arbeit. Ich musste Spenden sammeln und so weiter, habe ich ja gerade auch gesagt, die Organisation war schon heavy. Jetzt aktuell, glaube ich, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich damals auch einen Contract-Job gemacht, definitiv. Denn das ist weniger Aufwand, das geht recht schnell. Es sind tolle Länder, Südeuropa hauptsächlich, das ist ja ein Traum für viele. Dort mal eine Zeit lang zu leben. Dort ist die Sonnenscheindauer doppelt so hoch wie in Deutschland. Und man hat nebenbei einen Job und kann sich finanzieren. Alles ohne viel Mühe, alles ohne viel Bürokratie. Das ist schon eine super Sache. Aber ja, du hast ja in deiner Frage auch schon impliziert, kann man die Frage überhaupt stellen? Es hängt natürlich ganz stark davon ab, wer man ist und was man will. Wenn ich jetzt einfach nach Australien will und es gibt für mich vielleicht noch als Prio B Neuseeland, dann spielt ein Contract-Job in Europa für mich keine Rolle und ich schaue mich um nach Working Holiday Visa und guck mal, was ich vielleicht auch mit Freunden gemeinsam für ein halbes oder ganzes Jahr dann vor Ort so reisen kann. Also es ist ganz individuell. Wenn ich sowieso vorhabe, Kindergärtnerin zu werden oder Kindergärtner, ist es vielleicht super, nach dem Abi einen Au-pair-Aufenthalt zu machen. Das hängt also ganz stark von dem Lebenslauf ab, von den Zielen, die man selbst hat. Wenn man erstmal nur reisen will, neue Eindrücke bekommen will, in einem anderen Land leben will und noch nicht so richtig den Plan hat, dann würde ich sagen, Contract Job passt. Wenn man schon konkreter in andere Richtungen denkt, dann eventuell eben so jobspezifisch oder landspezifisch.
Ja. Wenn ich da jetzt unsicher bin, was wäre der erste Schritt? Was würdest du mir jetzt empfehlen? Ich sage, Matthias, ich will irgendwie ins Ausland, ich weiß aber nicht was, wie, wo, warum. Habe jetzt den Podcast gehört, weiß jetzt ein bisschen mehr, aber ich will jetzt noch ein bisschen mehr Infos haben. Wo finde ich die?
Ja, die findet man natürlich auf auslandszeit.de und auf auslandsjob.de. Auslandszeit ist so ein bisschen mehr die globale Seite. Dort findet man im Prinzip alles das, was wir jetzt besprochen haben, über die verschiedensten Formen von Auslandszeiten. Grundlegende Infos, Auslandsjob. Wie der Name schon sagt, fokussiert sich da mehr auf die Jobmöglichkeiten. Da kann man sich auch direkt bewerben und irgendwie ins Verfahren starten, wenn man das möchte. Aber ansonsten ist das auch eine große Informationsplattform, wo man viel über Work and Travel erfährt, zum Beispiel. Also die Seiten sind da gefüllt mit Infos, auch mit aktuellen Infos zu zum Beispiel den Visabedingungen oder ja, in unserem Jobfinder wird im Prinzip jeden Tag ein neuer Job hochgeladen, der interessant sein könnte. Egal, ob auf einem Kreuzfahrtschiff in Südeuropa, ein Praktikum in den USA oder in Tokio. All die Möglichkeiten fallen mir jetzt gerade ein. Die gibt es dort. Wenn man sich da weiter informieren will, kann man auch direkt Kontakt zu Arbeitgebern oder vermittelnden Organisationen aufnehmen. Das ist also ein guter Startpunkt, dort erstmal zu recherchieren und zu schauen, was passt mir. Man kann auch den Auslandszeit-Test machen, den gibt es auf auslandszeit.de. Da muss man ein paar Fragen beantworten. Das ist ein gutes Tool eigentlich, um für sich selber auch mal herauszufinden, welche Form von Auslandszeit passt zu mir. Und dann wird auf Basis der gegebenen Antworten eben eine Auslandszeit herausgespielt und vielleicht noch eine Alternative dazu, die eventuell zu einem passt.
Vielen Dank, lieber Matthias, nicht nur für diesen Ratschlag, sondern für die letzten 30 Minuten. Da war wieder viel dabei und viel drin. Wenn es Fragen gibt, die ihr noch beantwortet haben möchtet, dann schreibt uns bitte gerne, egal auf welcher Plattform, wir sind fast überall vertreten. Ansonsten müsst ihr halt mal bei Instagram, TikTok, YouTube, Facebook irgendwo, nee, bei YouTube könnt ihr uns nicht schreiben, aber ihr wisst mit Sicherheit, wo ihr uns überall schreiben könnt. Und da werden wir eure Nachricht lesen und auch gerne in einer der kommenden Podcast-Folgen beantworten. Wir sagen Dankeschön, Matthias, und wünschen euch, wenn ihr vielleicht schon bis zur nächsten Podcast-Folge im Flieger sitzt, einen guten Flug, eine tolle Auslandszeit. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke euch und bis zum nächsten Mal.